Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Verpasste Kündigungsfristen sind ärgerlich. Jetzt gibt es ein neues Verbrauchergesetz. Macht das Kündigen einfacher? Dazu gleich Fragen an Michaela Schröder vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Ein bisher verborgen gehaltenes Gutachten ist aufgetaucht. Ob das eine Überlebenschance für die verbliebenen Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier bedeutet, schildert gleich Moritz Küpper. Achtung, Wildkatzen. Auch sie können bei Dunkelheit in Wildwechselgebieten leicht unters Auto geraten. Ein Gespräch mit Friederike Scholz vom BUND. Strommix und Emissionen. Der Bund der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft zog heute seine Jahresbilanz. Und ums möglichst kostengünstige Laden von Elektroautos geht es zum Abschluss im Verbrauchertipp. Fitnessstudio, Zeitungsabo, Streamingdienst. Die Bundesregierung hat gestern ein Verbrauchergesetz beschlossen, das das Kündigen von Verträgen erleichtern soll. Lange Laufzeiten, automatische Verlängerungen, telefonisch abgeschlossene Stromverträge. Viele ärgern sich, wenn sie bemerken, dass Kündigungsfristen verstrichen sind. Am Telefon ist Michaela Schröder vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Sie leitet dort die Rechts- und Handelsabteilung. Hallo Frau Schröder.
Schönen guten Tag.
Was ist in Ihren Augen gelungen am Verbrauchergesetz?
Erstmal sind wir total froh, dass es überhaupt mal zu einer Einigung gekommen ist, nach über 1,5 Jahren Verhandlungen fast. Gelungen ist vor allen Dingen, dass wir kürzere Kündigungsfristen haben. Das heißt, bisher mussten Verbraucher 3 Monate vor Ablauf eines Vertrages kündigen. Das kann man jetzt innerhalb von 1 Monat machen. Das ist gut, weil man kennt das selbst aus seinem Alltag. Ganz oft fällt es einem erst kurz vorher auf, wenn überhaupt, dass der Vertrag gekündigt werden muss oder dass man ihn kündigen möchte. Und damit verkürzt sich die Zeit. Das ist sehr gut. Ein zweiter Aspekt, der sehr gut ist, ist, dass es unter anderem, wenn wir am Telefon Verträge bekommen, im Energiebereich, also sei es zum Beispiel Strom- oder Gasverträge, dass diese Verträge nicht sofort wirksam werden, sondern erst im Nachhinein nochmal von den Verbraucherinnen und Verbrauchern bestätigt werden müssen. Hier hätten wir uns zwar mehr gewünscht, weil es werden jetzt Verträge am Telefon nicht nur im Strom- oder Gasbereich abgeschlossen, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Und da wäre es natürlich besser gewesen, man hätte eine allgemeine Lösung gefunden. Dann hätte der Verbraucher sich einfach nur noch merken müssen, alles, was ich nach einem Telefonat bestätige, wird erst wirksam, davor ist nichts wirksam. Das wäre natürlich besser gewesen, aber es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Welche Bereiche sind denn jetzt ausgenommen bei dieser Telefonregelung?
Tatsächlich alle Bereiche sind ausgenommen, außer Strom- und Gasverträge, aber wir haben noch ein anderes Gesetz, das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Dort wird das Gleiche nochmal geregelt für Telekommunikationsverträge. Das heißt, diese beiden Bereiche sind abgedeckt. Welche Verträge aber nicht abgedeckt sind, sind beispielsweise Abos für Zeitschriften und Zeitungen, Finanzdienstleistungsverträge, Versicherungsverträge. All das sind auch Bereiche, die auch übers Telefon vertrieben werden. Und diese sind aktuell leider von dem Gesetz nicht umfasst.
Was kritisieren Sie am Gesetz?
Wir haben 2 große Kritikpunkte. Das erste sind die Erstvertragslaufzeiten. Das heißt, wie lange läuft ein Vertrag, wenn ich ihn abschließe? Aktuell ist es so, dass dieser Vertrag in der Regel oft, also gerade Verträge auf Dauer, 2 Jahre laufen, also und eine Laufzeit von 2 Jahren haben. Dort war der Vorschlag, dass man das verkürzt auf 1 Jahr. Das fanden wir sehr gut und finden wir auch wichtig. Jetzt hat man einen Kompromiss geschlossen, in dem man sagt, es gibt weiter die 2-Jahres-Verträge. Allerdings muss auch immer ein gleichwertiger Einjahresvertrag angeboten werden. Der darf allerdings teurer sein, nicht teurer als 25% des 2-Jahres-Vertrages. Damit kommen wir aber in eine Art Zweiklassengesellschaft. Diejenigen, die sich's leisten können, können kürzere Verträge abschließen. Diejenigen, deren Portemonnaie sowieso schon eng ist, müssen die langen Verträge nehmen. Das finden wir problematisch und das müsste dringend wieder aufgelöst werden. Hier sollten wir fest zu kürzeren Vertragslaufzeiten von 1 Jahr zum Beispiel kommen. Dann wären auch alle Verbraucher wieder gleich behandelt. Das würden wir wichtig finden. Den 2. Aspekt, den wir sehen, sind die automatischen Vertragsverlängerungen. Jetzt ist es nämlich so, kündigen Sie zum Beispiel einen 2-Jahres-Vertrag nicht rechtzeitig oder Ihre Kündigung wird nicht akzeptiert, dann verlängert sich dieser Vertrag automatisch um 1 ganzes weiteres Jahr. Das heißt, viele Verbraucher hängen an Verträgen, die sie gar nicht mehr wollen oder die sie oft auch nicht mehr brauchen. Das ist absolut ärgerlich. Da gab es den Vorschlag, dass die automatischen Vertragsverlängerungen nur noch um 3 Monate sich verlängern. Das wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen. Jetzt hat man einen Kompromiss geschlossen, der allerdings wieder sehr kompliziert ist. Man bleibt eigentlich bei dem ein Jahr. Also Verträge verlängern sich weiter um ein Jahr.
Frau Schröder, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Das Komplizierte müssten wir jetzt mal unerklärt lassen. Dankeschön, Michael Schröder war das.
Gerne.
Michaela Schröder war das mit einer kritischen Bewertung des gestern beschlossenen Verbrauchergesetzes. Vielen Dank dafür. Gibt es doch noch Rettung für die letzten Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier? Das legt ein Gutachten nahe, das das Bundeswirtschaftsministerium bisher unter Verschluss gehalten hatte. Gestern wurde es dann doch freigegeben und spätestens damit kommt die Debatte über die Zukunft der letzten verbliebenen Dörfer im Braunkohlerevier Garzweiler wieder in Fahrt. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Küpper.
Hallo, guten Tag.
Was wissen Sie über dieses Gutachten?
Nun, aus Sicht von Umweltverbänden belegt eben dieses Gutachten, dass die Braunkohlebetreiber für den Kohleausstieg, der jetzt geplant ist, zu üppig entschädigt werden. Und das ist jetzt, glaube ich, der relevantere Punkt, das weitere Abbaggern von Dörfern hätte verhindert werden können. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte ja gestern zuerst darüber berichtet. Und in dem Gutachten wird eben ein Weg aufgezeigt, wie die Förderung in dem Tagebau Garzweiler II durch den Kohleausstieg so weit zurückgefahren werden könnte, dass eben die Dörfer Kainberg, Kuckung, Ober- und Unterwestrich sowie Belverath, das sind alles Dörfer in der Nähe von Erkelenz, nicht abgebaggert werden müssen. Rund ein Drittel der Braunkohle in Garzweiler II könnte demnach unter der Erde bleiben. Und wenn dann, die Empfehlungen der sogenannten Kohlekommission werden trotzdem umgesetzt. Das Wirtschaftsministerium, das wies diese Vorwürfe gestern zurück. Aber es gibt auch schon Rücktrittsforderungen an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, eben genau wegen der späten Veröffentlichung. So sei die Öffentlichkeit getäuscht worden, der Minister müsse zurücktreten, hieß es beispielsweise von den Linken.
Was steckt denn dahinter? Warum tauchte dieses Gutachten erst gestern auf?
Naja, dass das Gutachten erst gestern veröffentlicht wurde oder vorgestern, habe an Abnahmeprozessen gelegen, heißt es, der, Zitat, Zeit in Anspruch genommen habe. Sehr viel Zeit, muss man jetzt sagen. Das ist die offizielle Begründung. Doch der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer, der kommt auch aus der Region und der ist damit nicht einverstanden.
Ich finde das einen absolut skandalösen Vorgang, dass das Wirtschaftsministerium uns ein Gutachten vorenthalten hat, vor dem Beschluss über das Kohleausstiegsgesetz. Ich würde erwarten, dass die Bundesregierung, dass das Wirtschaftsministerium alle Gutachten dem Parlament auf den Tisch legt, die für eine Entscheidung erheblich sein könnten. Dass das bewusst zurückgehalten worden ist, ist ein unglaublicher Vorgang.
Also er sagt bewusst zurückgehalten, denn wäre diese Analyse rechtzeitig veröffentlicht worden, hätte es eine ganz andere öffentliche Debatte geben können, ob die Dörfer eben im Rheinland noch abgebaggert werden müssen. So, das ist auch die Interpretation, die Greenpeace beispielsweise hat. Und Antje Grothus, die kommt auch aus der Region und die hat der Kohlekommission selbst auch angehört. Und sie sagte gestern dem WDR.
Der Vorgang, der enthüllt so ein bisschen, dass einfach die Interessen von Kohlekonzernen immer vor den Interessen der betroffenen Menschen in den Regionen überwiegen. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil so werden wir diesen Konflikt um die Kohle nicht befrieden können.
Also das ist der Verdacht, den Grotius äußert, denn das Ganze läuft ja noch, dieser Prozess dort vor Ort im Rheinischen Revier.
Wie schätzen Sie denn die Chance ein für diese 5 Dörfer, dass sie doch in Zukunft noch bestehen können? Und wollen die das überhaupt jetzt noch?
Tja, das ist ganz schwer zu sagen und das hängt auch ein bisschen davon ab, wen man fragt. Es gibt Menschen, die sind bereits umgesiedelt, die wollen nicht mehr zurück, die können teilweise auch nicht mehr zurück. Aber es gibt eben auch noch Menschen, die um die Dörfer kämpfen, die um ihre Höfe, um ihre Häuser dort kämpfen. Der Ausstiegsprozess selbst, der läuft ja. Erst diese Woche gab es hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen eine Anhörung. RWE, also der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber, der betont ja immer wieder die energiepolitische Notwendigkeit des Abbaus bis 2038, sagt auch, mit rund 85% der Anwohnern in den umzusiedelnden Dörfern sei eben eine Einigung erzielt worden. Die Landesregierung hier muss jetzt eine sogenannte Leitentscheidung fällen. Das ist die Grundlage für den Braunkohleabbau. Bis zum Anfang diesen Monats konnte man da noch Eingaben machen. Jetzt ist es daran, diese auszuwerten. Das Wirtschaftsministerium ist damit beschäftigt. Das könnte ein Weg sein, mit dem die Dörfer vielleicht doch noch zu retten sind. Darauf drängen auch die Grünen hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Sie sind in der Opposition. Im Frühjahr nächsten Jahres, also 2021, will die Landesregierung diese finale Leitentscheidung beschließen. Ob das Ganze darin dann noch auftaucht, das muss sich zeigen.
Haben die letzten 5 Dörfer im Braunkohlerevier Garzweiler doch noch eine Zukunft? Moritz Küpper stellte ein gestern bekannt gewordenes Gutachten vor. Vielen Dank dafür nach Düsseldorf. Sie lebt im Verborgenen. Kaum jemand bekommt sie zu Gesicht und Verwechslungsgefahr besteht auch noch. Die europäische Wildkatze breitet sich in Deutschland allmählich weiter aus, vor allem im Norden. Damit verschärft sich allerdings ein Problem, das wir im Zusammenhang mit anderen nachtaktiven Wildtieren kennen, die Kollisionsgefahr mit Autos. Friederike Scholz ist Wildtierexpertin der Umweltorganisation BUND. Ich fragte sie, wie ein Gebiet aussieht, in dem sich Wildkatzen wohlfühlen.
Die Wildkatze ist so ein typischer Bewohner von alten, ursprünglichen Laub- oder Laubmischwäldern. Hauptsächlich kommt sie in Mitteldeutschland vor, also zum Beispiel im Hainich oder im hessischen Bergland, aber auch in Südwestdeutschland, also gerade in der Eifel oder in Rheinland-Pfalz gibt es sehr stabile Wildkatzenbestände. Aber im Nordosten und auch im äußersten Norden gibt es wirklich überhaupt noch gar keine Wildkatzen. Deswegen haben wir uns auch so über die neuen Nachweise da gefreut.
Wie finden Sie denn überhaupt heraus, wo Wildkatzen vorkommen?
Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil Wildkatzen sehr heimlich sind und auch nachtaktiv und gut getarnt sind. Es gibt da so einen kleinen Trick. Man kann Lockstöcke in den Wald stellen. Das sind so Dachlattenstücke, die mit Baldrian besprüht werden. Und viele Hauskatzenbesitzer wissen das vielleicht. Wildkatzen fahren wirklich total auf Baldrian ab. Die schubbern sich dann an diesen Stöcken und reiben sich und werden teilweise wirklich da so halb abgedreht. Das ist auch ganz lustig, dann auf Wildkameras zu sehen. Und sie hinterlassen bei dieser Aktion natürlich Haare an diesen aufgerauten Lockstöcken. Diese Haare können wir dann absammeln und an das Senckenberg-Institut in Gelnhausen schicken. Und die sagen uns dann, war das eine Wildkatze oder eine Hauskatze? Die können das anhand des genetischen Fingerabdruckes erkennen.
Rein optisch sind die nicht so einfach zu unterscheiden, Wildkatzen von Hauskatzen, oder?
Für, sag ich mal, das ungeschulte Auge ist tatsächlich so eine getigerte Hauskatze schon schwer von der Wildkatze zu unterscheiden. Das auffälligste Merkmal ist eigentlich an der Wildkatze, dass sie so einen sehr buschigen Schwanz haben mit so klar abgesetzten schwarzen Ringen und gar nicht stark getigert sind, sondern eher so beige, braun, einheitlich gefärbt sind. Und ein wichtiges Merkmal ist vor allen Dingen auch, dass sie wirklich total scheu und wild und kratzbürstig sind. Also wenn jemand sozusagen denkt, die Wildkatze im Garten, die ihm aus der Hand frisst, wäre eine Wildkatze, dann kann ich dann immer schon mal sagen, das kann nicht sein, weil eine Wildkatze wirklich sehr, sehr scheu ist. Man kann auch Wildkatzenbabys, die man mit der Hand aufzieht, weil sie zum Beispiel im Wald gefunden wurden, die werden später nichts haben. Die bleiben total wild und lassen sich einfach nicht zähmen.
Wie sieht der Tages- und der Lebensrhythmus von Wildkatzen aus?
Wildkatzen sind hauptsächlich nachtaktiv. Das heißt natürlich nicht, dass sie vielleicht auch mal morgens oder nachmittags auf Mäusejagd gehen. Aber grundsätzlich sind sie hauptsächlich in der Dämmerung und nachts unterwegs. Und tagsüber schlafen sie dann gerne in so Baumhöhlen oder so Brombeerdickichten oder irgendwelchen Holzstapeln. Und im Spätwinter, so Februar, März ungefähr, ist die Paarungszeit der Wildkatze. Das ist dann auch die Zeit, wo wir diese Lockstöcke mit Baldrian in den Wald stellen, weil sie da besonders gerne eben auf diesen Duftstoff Baldrian reagieren. Und dann bringt im Frühling die Wildkatze die Jungen zur Welt. Die bleiben dann bis zum Herbst bei der Mama und werden dann selbstständig und gehen eben auch in die Welt hinaus, um ein neues Revier zu finden, was sie dann auch gefährdet macht, eben auf Straßen überfahren zu werden.
Wo soll man als Autofahrer denn aufpassen?
Na, besonders diese großen Waldgebiete sind gefährlich oder da ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass dann eben auch eine Wildkatze über die Straße laufen kann. Und teilweise auch in offeneren Gebieten da, wo zum Beispiel so Waldinseln oder Hecken auf die Straße treffen. Also das gilt aber auch nicht nur für die Wildkatze, sondern für viele andere Waldtiere, dass in diesen Gebieten natürlich die Gefahr besonders hoch ist, dass einem im Dunkeln so ein Wildtier vors Auto kommt.
Und so gut erkennen tut man die dann ja wahrscheinlich auch nicht, sind ja klein, verglichen jetzt mit dem Wildschwein oder dem Hirsch.
Genau, also sie haben sehr stark reflektierende Augen. Daran kann man dann aus der Ferne am ehesten noch erkennen, dass da was am Straßengraben sitzt. Aber grundsätzlich, klar, die sind klein und braun und im Dunkeln sieht man sie schlecht.
Wildwechselschilder beachten, besonders bei Dunkelheit und das Tempo drosseln, damit Wildkatzen nicht unter die Räder geraten. Das war Friederike Scholz vom BUND. Der Bundestag hat heute die Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet. Jörg Andreas Krüger, der Präsident des Naturschutzbundes NABU, meint, die Bundesregierung habe die Chance verpasst, höhere Ausbauziele für erneuerbare Energien in der Novelle festzulegen. Stattdessen gebe es zusätzliche Anreize für das Verbrennen von Holzbiomasse, was die Waldökosysteme gefährde. Um den aktuellen Energiemix bei der Stromproduktion ging es heute Vormittag beim digitalen Pressegespräch des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Anja Nils hat zugehört.
Ja, die CO2-Emissionen sind runtergegangen. Die sind eigentlich relativ stolz auf das Erreichte. Und zwar um 15% gegenüber dem vergangenen Jahr, gegenüber 1990 sogar um mehr als die Hälfte. Und das liegt einerseits daran, dass der Stromverbrauch insgesamt aufgrund der Corona-Pandemie gesunken ist, aber auch daran, dass eben inzwischen wirklich ein Großteil des Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, sagt Kerstin André vom BDEW, also dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
Wind, Photovoltaik, Biomasse und andere Energieträger, regenerative Energieträger, haben im Jahr 2020 ca. 250 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und damit über 4% mehr als im Vorjahr. Im Gegenzug dazu sank die Stromerzeugung aus der Steinkohle um mehr als ein Viertel und die aus der Braunkohle um mehr als ein Fünftel.
Und unter den nicht erneuerbaren Energieträgern gab es lediglich bei der Verwendung von Erdgas für die Stromerzeugung einen leichten Anstieg.
Erdgasanteil steigt an, dieses Jahr auf 16%. Das liegt zum einen am Preis für Erdgas, aber zum anderen eben auch, dass Versorgungssicherheit gewährleistet sein muss und die Erneuerbaren nicht alleine in der Lage sind, den Ausgang von Kern- und Kohleenergie zu ersetzen. Und deswegen kommt auf Erdgas eine wichtige Rolle zu in den nächsten Jahren und eben auch im Bereich der CO2-Minderung, weil Erdgas weniger emittiert als die anderen Energieträger.
Knapp 50% des Stroms werden inzwischen aus erneuerbaren Energien erzeugt, eben aus Wasser, Biomasse oder Wind. Und wenn Deutschland bis 2050 klimaneutral sein soll, wird der Stromverbrauch ja durch die Nutzung von Elektromobilität oder Wärmepumpen steigen. Und das heißt, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss stärker vorangetrieben werden als bisher, so der BDEW. Und besonders langsam geht es ja derzeit bei der Windkraft voran, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung so gering ist. Und deshalb sollten von einer Windkraftanlage auch die Menschen vor Ort immer direkt profitieren, empfiehlt zum Beispiel Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Wir wissen, das ist heute der Betreiber, also die Menschen, die investiert haben. Das ist der Landwirt, auf dessen unmittelbare Fläche die Windkraftanlage steht. Aber es gibt ja in der Diskussion inzwischen Vorschläge zu sagen, es sollte auch die gesamte Kommune sein, die dann wiederum für ihre Kindergärten, für ihre kommunale Infrastruktur einen Teil der Einnahmen auch bekommen sollte. Nochmal, das schafft sicherlich keine Freude, aber es wäre vielleicht ein entscheidender Beitrag zu mehr Akzeptanz.
Denn das Ziel der Klimaneutralität an sich würden ja 4 von 5 Befragten eigentlich unterstützen, so der BDEW. Und der auch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft als eine weitere wichtige Säule in der künftigen Energieerzeugung. Kerstin André.
Wasserstoff hat unglaublich viel Potenzial, gerade den Bereich der Speicherung angeht. Sie können heute ja, wenn Sie Windprojekte offshore oder onshore haben und der Wind wird nicht nachgefragt, dann können Sie relativ wenig mit dem erzeugten Strom anfangen, weil Sie bei Wasserstoff, wo Sie dann umwandeln, nutzen können.
Und mehr Wasserstoff könne deshalb auch in der Industrie eingesetzt werden, meint Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität. In der Stahlindustrie müsse nämlich beispielsweise rund die Hälfte der Hochöfen in Deutschland bis 2030 sowieso aus Altersgründen ersetzt werden. Und die Anlagen könnten dann statt mit Kohle einfach mit Wasserstoff betrieben werden.
Und dieser Wasserstoff muss natürlich CO2-frei erzeugt werden. Wir werden, soweit es möglich ist, diesen Wasserstoff hier in Deutschland produzieren. Ein Transport von weit her ist mit erheblichen Kosten verbunden, weil bereits 40% der Energie verloren geht, wenn Sie Wasserstoffe von einer gasförmigen in eine flüssige Form transferieren, um ihn zum Beispiel mit einem Schiff transportieren zu können.
Und neben einer CO2-Reduzierung bei der Stromerzeugung seien für den Klimaschutz nun auch mehr Anstrengungen, zum Beispiel im Industrie-, Wärme- und Verkehrssektor, nötig, fordert der BDEW und begrüßt in diesen Bereichen auch die Einführung der CO2-Bepreisung. Um den steigenden Strombedarf künftig vollständig aus erneuerbaren Energien decken zu können, brauche es aber wirklich bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, auch für den Ausbau und für die Finanzierung der erneuerbaren Energien.
Soweit der Bericht von Anja Nils. Dankeschön nach Berlin.
Deutschlandfunk,
Verbrauchertipp.
Laut einer aktuellen Untersuchung des Vergleichsportals Verivox tanken Elektroautos deutlich günstiger als Verbrenner. Der Ladevorgang ist momentan allerdings noch etwas kompliziert. Es gibt zahlreiche Anbieter, verschiedene Ladesäulentypen und teils intransparente Tarife und Abrechnungsmodelle. Wie sie mögliche Kostenfallen vermeiden, hat Tobias Volke recherchiert.
Das E-Auto ist im Kommen. Immer mehr Menschen denken über eine Anschaffung nach oder besitzen sogar schon eins. Gleichzeitig wächst auch das Netz an Ladestationen für unterwegs. Das Problem? Damit wird es erstmal auch unübersichtlicher. Grundsätzlich gibt es in Sachen Laden und Bezahlen zwei Möglichkeiten, erklärt Matthias Vogt, E-Auto-Experte vom ADAC.
Üblicherweise wird das dadurch umgesetzt, dass es einen QR-Code gibt, den man mit seinem Smartphone scannt und dann auf eine Bezahl-Internetseite oder eine App-Anwendung geleitet wird, wo man zum Beispiel seine Kreditkarten, PayPal-Daten oder Ähnliches eingeben kann. Die andere Möglichkeit ist natürlich, ich lege mir eine Ladekarte oder einen Ladevertrag zu und dann kann man bequem und komfortabel mit so einer Karte durch Ranhalten an den Lesegerät oder über die Smartphone-App die zugehörige bezahlen.
Das heißt, man ist nicht unbedingt an einen Tarif gebunden.
Im Grunde genommen können Sie wirklich an jeder Ladesäule auch ohne einen Kartenvertrag zum Beispiel Strom erhalten. Das ist das sogenannte Ad-Hoc-Laden.
In der Regel ist das aber auch teurer, weshalb man nur im Notfall darauf zurückgreifen sollte. Besser ist es, sich für einen oder mehrere Tarife zu entscheiden. Auf der Suche nach dem passenden Tarif sollte man das eigene Ladeverhalten unter die Lupe nehmen.
Der Tarif muss zu meinem persönlichen Nutzungsverhalten passen. Sprich, lade ich regelmäßig zum Beispiel öffentlich oder nur eher selten, weil ich meistens zu Hause lade und nur für die Ausnahmefälle, wenn ich unterwegs bin. Da gibt es dann zum Beispiel Tarife, die haben eine Grundgebühr und dann meistens günstigere Kilowattstundentarife. Oder es gibt die Möglichkeit, keine Grundgebühr zu bezahlen, dafür einen höheren Kilowattstundentarif.
Häufig bieten die regionalen Energieversorger Tarife mit guten Konditionen. Hier beschränkt sich jedoch meist auch das Ladenetz auf die Region. Soll es mal etwas weiter weggehen, empfiehlt Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale NRW.
Sonst würde ich mir für überregionale Fahrten wirklich einen Anbieter suchen, der auch wirklich viele Ladesäulen zur Verfügung hat und dann nach Möglichkeiten einen einheitlichen Tarif bietet bei all diesen Ladesäulen, sodass man nicht immer schauen muss.
Denn man muss aufpassen, nicht an jeder Ladesäule gilt jeder Tarif und nicht überall wird gleich abgerechnet.
Im Moment ist es halt bei manchen Anbietern noch so, dass man zwar bei relativ vielen Ladesäulenbetreibern laden kann, aber dass halt nicht einheitliche Preise zwingend gelten. Das heißt, man muss da ein bisschen schauen, wie teuer ist es denn jetzt gerade für mich an dieser Säule.
Dabei können sich nicht nur die Tarife unterscheiden, auch die Einheit, nach der abgerechnet wird, ist nicht unbedingt immer die gleiche. Eigentlich ist die Abrechnung pro Kilowattstunde bereits überall vorgeschrieben. Durch den schnell wachsenden Markt für E-Mobilität hängen die Anbieter jedoch teilweise hinterher, wenn es darum geht, die Säulen hierfür nachzueichen. So kommen auch Abrechnungsmodelle pro Zeit oder mit Pauschalpreisen zustande. Mit Folgen, derer man sich bewusst sein sollte, so Christina Wallraff.
Wenn es sehr kalt ist, dann ist die Ladeleistung langsamer. Wenn ein anderes Auto vielleicht noch an der Ladesäule tankt, dann kann es auch langsamer sein. So dass diese Abrechnung nach Zeit und auch diese Session-Fee, da sollte man wissen, dass die auch Haken haben und dass man sich auch erstmal umrechnen muss, wie teuer es denn jetzt für mich überhaupt gewesen ist, an dieser Säule zu laden.
So kann es sinnvoll sein, über mehrere Tarife gleichzeitig zu verfügen, um beim Unterwegsladen an möglichst vielen Säulen einen guten Preis zu erhalten.
Der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Heftig war die Debatte im Bundestag über die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Gleich mehr dazu bei Jörg Münchenberg in den Informationen am Mittag. Und soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.